In dieser Folge Summoners in All Chat rede ich mit Nico Timmermann, aka Pixavis. Ihr kennt ihn vielleicht als den Summoners In-Host für die EDC, Worlds oder die MSI oder tatsächlich aus der Prime League. Und wir reden darüber, wie er von den Kieler Möwen weg über die Elbe und die Havel hier zu Summoners In gekommen ist. Und in Poppys Pubquiz reden wir außerdem darüber, warum man auch einen Gragas auf der Supportrolle spielen kann. Moin, herzlich willkommen zur dritten Folge von Summoners in All Chat. Ich bin es wieder und ich habe heute jemanden an meiner Seite, wo ich gefühlt jedes Mal noch die Möwen kreischen hören kann, wenn dieser Mensch den Raum betritt. Und das Lustige ist, wir kennen uns auch privat ein bisschen besser. Und ich habe dich aber ja nicht eingeladen, weil wir uns privat kennen, sondern weil dieser Mensch, und jetzt spreche ich ihn schon mit du an, weil er eigentlich ja schon da ist, ich habe diesen Mensch eingeladen, weil er eins der Gesichter von Summoners In ist, die man, so denn man die LEC dann bei Summoners In guckt, jedes Wochenende zu Gesicht bekommt. Mein Gast ist heute Nico Pixavis Timmermann. Hi!
Moin! Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
Es freut mich, dass du hier bist. Weil ich habe, glaube ich, in der Folge mit Kernus, glaube ich, habe ich schon gesagt, dass wir jetzt die Produktion mal vollständig haben, weil ich habe mit zwei Castern, beziehungsweise Solo ist ja Caster und Influencer, sagen wir es mal so, schon gesprochen. Und jetzt kriegen wir aber nochmal eine Position dazu, die, glaube ich, für viele vielleicht unterschätzt wird, überschätzt wird, nämlich die des Hosts. Und das bist du. Und bevor wir aber über deine Position als Host reden, ziehen wir mal die Zeitlinie ein bisschen zurück. Du kannst mir erst mal erzählen, wie du überhaupt zu Summoners In gekommen bist.
Das ist eine lange Geschichte tatsächlich.
Wir haben Zeit.
Okay, dann hole ich ein bisschen aus. Alles hat tatsächlich im Jahr 2017 angefangen, wo ich als Student irgendwann auf studentischen Social-Media-Plattformen rumgesurft bin und mal so die Frage aufkam, ob die Universität, an der ich studiert hatte, ich habe ja in Kiel studiert, überhaupt eine E-Sport-Hochschulgruppe hat. Und die Antwort war zu dem Zeitpunkt nein. Dann habe ich mich mit so ein paar Leuten zusammengesetzt, die ich dann auch da erst kennengelernt habe. Und dann haben wir im Dezember 2017 tatsächlich eine E-Sport-Hochschulgruppe in Kiel gegründet. Und das war tatsächlich seit langer Zeit mal wieder mein wirklich tiefer Kontakt mit dem E-Sport. Also in dem Moment vorher natürlich immer wieder ein bisschen gedaddelt, man hat es auch geguckt, aber man war nie so drin. Und mit der Hochschulgruppe dann direkt die Ambition gehabt, eben auch in der Uniliga zu spielen. 2018 im Sommersemester habe ich dann da als Teamkapitän und Support für die Kieler Möwen, eins der beiden Starterteams aus Kiel, gespielt. Und so bin ich dann tatsächlich in den E-Sport gekommen. Ja, da war noch nicht viel mit Kommentieren oder Moderieren. Das war eigentlich alles erstmal so Tryhard Gaming und man wollte halt einfach gut sein im Spiel.
Also jetzt schon mal die erste Frage vorneweg. Bist du so eine Tryhard-Mentalität? Oder hast du so eine Tryhard-Mentalität?
Ja, absolut. Also tatsächlich schon. Ich komme ja ursprünglich sogar aus dem herkömmlichen Sport, wenn man das jetzt mal so sagt. Ich habe ja sehr, sehr lange Handball gespielt und danach Volleyball. Aua?
Naja, für alle, die jetzt sich denken, hey, yo, Fußball, Handball ist jetzt nicht der herkömmliche Sport. Das ist schon eine witzige Position, die wir E-Sportler tatsächlich haben. Aber ja, ich habe dich unterbrochen.
Ja, genau. Also im Wesentlichen, ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht. Und deswegen dieser Drang zu gewinnen, dieser Drang, der Beste zu sein, wenn es eben um die Competition geht, die habe ich tatsächlich schon in mir drin. Also ich würde sagen, ich habe eine ziemliche Tryhard-Mentalität, ja.
Okay. Und dann hast du quasi in der Uniliga mit den Kieler Möwen zusammen gespielt. Und dann fehlt ja aber trotzdem noch der Step zu Summoners In.
Das stimmt, ja. Der Step zu Summoners In kam dann aber auch erstmal nicht. Also 2018 habe ich dann gespielt. Ende 2018 habe ich dann angefangen zu kommentieren. Also im Wesentlichen, wir sind mit den Kieler Möwen in den Playoffs ausgeschieden. Und dann habe ich gegen die Kasseler Büffel damals, das war unser Gegnerteam, Erzrivalen, kann man quasi schon sagen. Und dadurch, dass die Uniliga immer nur ein Spiel aus den Playoffs gecovert hat, habe ich dann quasi auf meinem privaten Kanal mit einem grottigen Overlay, also da muss ich auch sagen, ich konnte damals auch OBS nicht, ich habe mir so viel Umstände gemacht, um so ein richtig grottiges Overlay hinzubekommen, habe ich dann quasi die Spiele von den Kasseler Büffeln weiter kommentiert. Und dann führte eins zum anderen, dann habe ich angefangen für die Uniliga offiziell zu kommentieren, habe ich für die ESL-Meisterschaft kommentiert, dann habe ich mich 2019 selbstständig gemacht und dann kam tatsächlich Ende 2019 die Frage, ob ich denn nicht Interesse daran hätte, eine Vollzeit-Caster-Stelle bei Summoners Inn bzw. bei Freaks 4U Gaming anzunehmen. Und das habe ich dann getan. Und seit dem 2. Februar 2020 bin ich deswegen als Kommentator, damals noch Kommentator und jetzt eben auch Moderator dabei.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, wenn Leute schon länger dabei sind, dann haben sie dich auf jeden Fall aktiv als Caster gesehen. Aktuell castest du nicht mehr ganz so viel, wenn ich das richtig weiß, nur noch die Prime League in der Second Div.
Ja, und wenn da mal so EO Masters und so kommt, ne?
Okay, gut. Aber so im normalen, regelmäßigen Ligabetrieb halt die beiden Sachen. Was hat dich damals bewegt zu sagen, okay, ich möchte mehr als casten? Also wir haben ja in der Folge mit Kernus, haben wir ja, glaube ich, die Begeisterung gehört, die dieser Mensch für das Kommentieren von League of Legends hat. Du hast aber noch den zweiten Schritt gemacht und hast gesagt, du willst hosten. Was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich will mehr als kommentieren?
Im Wesentlichen war es auch erstmal die Chance. Wir hatten ja 2020 bis 2021 den großen Verlust in der deutschen Szene, dass Johnny als Host aufgehört hat, wodurch eine der Hoststellen frei geworden ist. Bart ist dann in die Prime gegangen und die LEC-Stelle war offen. Und das heißt, es war erstmal auch diese Chance da. Die gibt es ja gar nicht so häufig, dadurch, dass die Stellen im Wesentlichen in Deutschland zwei Stück gibt. Also man kommt da jetzt auch nicht so einfach hin. Und dann war es tatsächlich noch ein weiterer Grund, und zwar, dass mir aufgefallen ist, dass ich war ja Collarcaster. Soweit ich weiß, wurde im letzten Podcast ja auch schon ein bisschen aufgedröselt, was das Ganze so macht. Genau, also im Wesentlichen war ich der Analyst. Und ich hatte das Problem, dass meine Caster-Kollegen, im Wesentlichen ein Caster-Kollege, der dann neu im Jahr 2021 dazu kam, nämlich Tolkien, aus der Profiszene kam. Und mir ist da einfach aufgefallen, dass egal, wie sehr ich mich anstrengen würde, egal, wie gut ich werden würde, ich könnte niemals auf das Niveau von einem ehemaligen Profispieler kommen, wenn es um Collarcasting geht. Und das war dann so die Erkenntnis, wo ich gesagt habe, gut, wenn ich nicht das Level erreichen kann, dann würde es mich, glaube ich, irgendwann auch frustrieren. Und es gab dann eben die Möglichkeit, die Hoststelle zu machen. Und dann habe ich mich quasi intern drauf beworben und habe sie dann bekommen. Das ist so mein Schritt in die Hoststelle gewesen. Und fairerweise muss man so sagen, mittlerweile habe ich gemerkt, dass mir Hosting viel mehr liegt. Und ich liebe es auch deutlich mehr als das Casten.
Das merkt man auch, weil wenn du hostest, also regelmäßig natürlich am Wochenende die LEC, aber auch aushilfsweise ganz gerne mal die Prime League, so wie in der vergangenen Woche, dann merkt man dir das an, dass du deinen Job liebst. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr hoher Wert. Ich habe sowohl Kernus als auch Soda gefragt, wo ihr Backup gewesen wäre. Also man muss dazu sagen, du hast studiert, das hast du schon gesagt, in Kiel. Das wäre in dem Fall die sehr wilde Kombination aus Mathe und Philosophie gewesen, quasi, weil es ja Lehramt war, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Genau. Wäre das dein Backup gewesen?
Nee, überhaupt nicht. Also, man kann im Wesentlichen sagen, ich habe 2014 angefangen zu studieren, habe mich 2019 selbstständig gemacht und ich habe 2016 ungefähr angefangen, nach Alternativen für mein Studium zu suchen, weil es mir wirklich gar keinen Spaß gemacht hat. Also vor allem der Mathematikteil war einfach absolut Pain, wenn es ums Studium ging. Philosophie hat mega viel Spaß gemacht, das Unterrichten hat mega viel Spaß gemacht. Ich war ja schon recht fortgeschritten in meinem Bachelor, also ich habe auch schon an einigen Schulen dann auch unterrichtet als Student. Aber diese Hürde des Mathematikstudiums in Kiel war einfach viel zu viel. Ich habe dann drüber nachgedacht, ob man die Fächerkombination wechseln kann. Habe mich tatsächlich sogar 2018 auf Ausbildungsberufe beworben, nämlich den Ausbildungsberuf Eventmanager. Allerdings das nur so recht halbherzig gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich mein Studium wirklich aufgeben möchte, sodass das dann eben auch nichts zugeführt hat. Das heißt, ich nehme an, dass es mich trotzdem in die Eventbranche gedrückt hätte, aber vermutlich über deutlich mehr Umwege.
Okay. Eventbranche ist ein richtig guter Punkt, weil wir haben endlich wieder nach 2 Jahren das erste große Offline-Event im E-Sport. Also natürlich, die LEC läuft wieder mit Publikum. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ihr könnt quasi wieder ins LEC-Studio fahren. Aber was für die Szene noch viel, viel besonderer werden wird, ist das große Strauß Prime League-Finale. Und das wird offline stattfinden. Und es wird für dich auch wieder ein Offline-Event werden. Wie gehypt bist du darauf?
Oh, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also das Ding ist, ich war auf einer Menge Offline-Events 2019 und ich war auch auf dem letzten großen Offline-Event 2020, nämlich die Dreamhack in Leipzig. Da habe ich sogar kommentiert. Aber ich war noch nie an sowas Großem beteiligt. Ich war immer eher so ein Teil von etwas. Verstehst du? Ich war so quasi auf einer Bühne, die auf einer Messe war. Mhm. Ich war noch nicht bei der Hauptattraktion dabei, weil das ist ja ein großer Unterschied, ob du jetzt wirklich sagst, da sind 8 Bühnen in einer großen Halle und die Leute verteilen sich oder alle kommen zu dieser einen Bühne, weil sie das Strauss Prime League Finale sehen wollen. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich noch nie erlebt habe. Ich war zwar auf vielen damals ESL-Meisterschaftsfinalen, aber trotzdem habe ich das natürlich noch nie aus der beruflichen Perspektive dann erlebt und da freue ich mich immens drauf und ich hoffe, dass nicht nur die Spiele gut werden, sondern auch ja, man wieder merkt, warum die Zuschauer und diese Offline-Events eigentlich so wichtig für den E-Sport sind.
Das ist eine absolute Banger-Aussage. Ich setze einfach ein Ausrufezeichen hinter. Gut, Offline-Events für die E-Sport-Szene sind notwendig und wichtig. Der große Unterschied, den wir ja jetzt damit quasi haben und der ja dann auch auf dich in gewisser Weise zukommt, ist der große Unterschied zwischen, ihr steht vor Kameras im Studio, das ist ja das, was wir regelmäßig auf Twitch und sowas sehen können oder was auch die Community sehen kann, und dann steht ihr auf der Bühne und da ist dann auf einmal vielleicht auch eine Kamera, weil das Ganze einfach wieder gestreamt wird, aber du stehst dann vor Leuten. Was macht das mit dir oder was verändert sich dann in deiner Moderation, wenn du das auf einmal vor Leuten machst und quasi nicht mehr vor einem leeren Studio stehst oder in einem leeren Studio stehst?
Also fairerweise muss man sagen, dass ich, wie schon eben gerade angesprochen, diese Erfahrung eines E-Sport-Events vor Leuten hosten noch gar nicht gemacht habe. Gecastet habe ich schon auf Offline-Events, das Erlebnis hatte ich schon mal. Und wenn ich darauf zurückgreifen kann, ist es einfach schön, die Energie der Crowd zu merken. Und das ist dieses Spiel aus, welche Begriffe, welche Aussagen kannst du treffen, wo raunen die Leute auf, wo klatschen sie. Für den Play-by-Play-Caster ist es, glaube ich, nochmal deutlich besser, wenn er auch merkt, dass während er anfängt zu hypen, auch die ganzen Zuschauer aufladen, ne, da die Leute anfangen zu jubeln, zu klatschen, das reißt, glaube ich, den Cast auch nochmal richtig mit. Das ist eine ganz, ganz andere Energie. Also ich kann dafür sichern, dass die Casts dann nach einem Worlds-Finale bei uns im Studio vielleicht erschöpft sind, aber nicht heiser, aber ich garantiere dir, dass nach einem Offline-Finale jeder einzelne Cast einfach heiser ist, weil er zu 100% alles gegeben hat, was in ihm steckt.
Bin ich vollkommen bei dir. Wie muss man sich dann eine Moderation im Studio vorstellen? Also wenn das alles fehlt. So, klar, Caster sind nicht heiser. Wie geht ihr damit um, wenn auf einmal oder wie gehst vor allem du damit um, weil du hast natürlich deutlich mehr Redeanteil während der Pre-Show oder auch zwischen den Games. Wie gehst du damit um, wenn du quasi mit niemandem direkt redest, wenn du quasi die Crew oder auch die Crowd nicht aufnehmen kannst? Also vielleicht kannst du das in Worte fassen, was das für ein Gefühl ist, quasi in so einem, in Anführungszeichen, leeren Studio zu stehen?
Ja, bisher ist es das einzige Gefühl, was ich kenne, wenn es um E-Sport-Übertragungen geht. Also fairerweise muss man sagen, ich weiß, ein Witz ist gut, wenn Jorge, unser Kameramann, hinter der Kamera anfängt zu lachen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein sehr, sehr witziges Beispiel. Ansonsten renne ich auch manchmal nach so einer Pre-Show ganz, ganz schnell in die Regie, weil da immer der Twitch-Chat läuft, um nachzugucken, ob die Jokes am Ende gut ankamen. Aber im Wesentlichen ist es tatsächlich, so doof es klingt, einfach eine kühle Produktion, die du da runterläufst. Du weißt natürlich, dass die Themen cool sind und dass da Leute sitzen, die das begeistern. Mich begeistert das ja auch, die Themen, über die ich spreche. Aber im Wesentlichen sitzt du dann im Studio, da sind 3 Kameralinsen auf dich gerichtet und bei uns in der LEC habe ich einen Analysegast, den ich an meiner Seite habe. Das heißt, es ist schon sehr abgekapselt. Und für mich ist es aber, wie schon gesagt, auch das Einzige, was ich bisher kenne.
Wir hoffen, dass es dabei ja nicht bleibt, sondern dass sich das wieder ausbauen lässt und du auch auf der Bühne stehst, wieder mit der Crowd arbeiten kannst und so weiter und so fort. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen darüber reden, über so ein bisschen vielleicht auch die Vorurteile, die man jemandem entgegenbringt, der moderiert. Weil ich glaube, so das größte Vorurteil ist, dass das ja super einfach aussieht, was ihr da macht. Und ich glaube, dem einen oder anderen, der denkt sich, nicht nur im E-Sport, sondern vielleicht auch so generell so, hey, yo, das, was so ein Markus, also Markus Lanz jetzt natürlich sehr analytisch lastig so, aber das, was Markus Lanz macht, das, was Pixabis macht, das kann ich auch. Willst du einfach mal Insights geben, ob es wirklich so einfach ist, ob da mehr dahinter steckt? Ich meine, jetzt habe ich dich quasi schon mal da, jetzt darfst du quasi den roten Teppich der Wahrheit einmal ausrollen und darfst den Leuten erzählen, wie einfach das eigentlich wirklich ist oder eben auch nicht.
Ich finde, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil das ist so ein Jobbereich, in dem der Einstieg recht einfach ist. Ne? Und man kann das von außen auch sehen. Ich bin nicht derjenige, der sich hinstellt und sagt, das, was ich mache, ist super schwierig und das kann niemand anderes, außer die es jetzt schon machen und ich vor allem, so nach dem Motto. So ein Typ bin ich tatsächlich nicht. Ich kann aber trotzdem mal vielleicht ehrlich auflisten, was es so für Schwierigkeiten gibt, zu hosten, damit man vielleicht auch so ein paar Eindrücke bekommt, die man vielleicht als normaler Zuschauer nicht bekommt. Und das fängt tatsächlich mit einem ganz, ganz einfachen Sache an. Und zwar ist das, dass man anfängt, über jedes einzelne Wort, was man ausspricht, vorher nachzudenken. Also wenn man vor der Kamera arbeitet, beginnt man, dass man jeden Satz überlegt. Und das ist tatsächlich auf Dauer sehr, sehr anstrengend, weil du bist nicht in diesem natürlichen Flow. Du sitzt nicht mit deinem Kumpel auf der Couch bei einer Glas Limonade und unterhältst dich ganz locker, sondern es ist immer so, dass du trotzdem permanent überlegst, was du sagst, damit natürlich auch entsprechend Sätze und Wörter nicht ausgesprochen werden, die man vielleicht on Broadcast nicht nennen sollte. Auch das ist natürlich etwas, auf was man achten muss. Ein zweiter Faktor ist natürlich, dass du mit diesen Kameras klarkommen musst. Vor allem, und das ist das, was mir als Host am Anfang immer total schwer gefallen ist, dass du auch dass permanent dir bewusst ist, dass die Kameras auch an sind, selbst wenn du nicht redest. Also wenn du das Wort an den Analysten abgehst, dann trotzdem die ganze Zeit sich zu erinnern, okay, die Kamera filmt dich trotzdem noch mit und die Kamera ist auch teilweise nur auf dir, während du nickst. Also das macht ja unser Bildmischer auch sehr gerne mal als Reaktion. Das heißt, du musst immer irgendwie ein Lächeln im Gesicht haben. Immer natürlich gucken, weil dieses, ich höre ernst und langweilig zu, was ja sehr, sehr viele haben, wenn sie zuhören.
Was ja nicht Schlechtes ist, weil sie ja zuhören.
Genau. Aber das ist so ein bisschen fehl am Platz dann in so einer Produktion. Und das sind schon so zwei Dinge, wo du eigentlich dann permanent aufmerksam sein musst. Das ist eine ganz, ganz andere Anspannung oder auch Anstrengung ist, die man tatsächlich vor der Kamera hat. Und ich als Host habe dann nochmal eine andere Anstrengung dazu. Und das ist natürlich quasi innerlich immer eine Uhr mitlaufen zu lassen. Und diese geplanten Segmente, die Show, die ja eigentlich strikt getaktet ist, in diesen nächsten 8 Minuten genauso durchzuboxen, wie sie ist. Auf eine lockere Art und Weise. Ne? Und da ist es halt dann schwer, die Antworten des jeweiligen Gastes mit einfließen zu lassen, die Zeiten, die er benötigt, um Aussagen zu tätigen, weil das ist ja natürlich vorher nicht geplant, dann entsprechend auch zu adaptieren. Das bedeutet, man hat permanent irgendwie den Rundown, den Ablauf im Kopf, hat natürlich da auch dann Hilfe mit dem Producer auf einem In-Ear zum Beispiel, der ihm dann sagt, okay, langsam müsst ihr mal ins nächste Segment kommen, aber dann quasi immer diesen Mix aus ich adaptiere auf das, was der andere sagt, muss aber trotzdem irgendwie in dieses nächste Thema kommen. Ja, und das ist dann eben auch dieser wichtige Punkt der Überleitungen, wo man dann sich natürlich auch vorher Gedanken macht, aber trotzdem immer versucht, so smooth wie möglich ins nächste Thema überzugehen. Ich glaube, dass das so die größten Herausforderungen sind, die man als Host vor der Kamera hat, die man vielleicht als Zuschauer gar nicht so merkt.
Überleitung. Wunderbares Thema. Kann ich auch gut dran arbeiten und mache ich tatsächlich auch sehr gerne. Vor allem, weil man sehr, sehr kreativ dabei werden kann. Ich würde aber gerne dieses In-Ear-Thema nochmal aufgreifen, weil es mich tatsächlich interessiert. Ich bin Podcast-Host. Das heißt, ich habe keine Regie im Ohr. In der Regel zumindest nicht. War das für dich eine krasse Umgewöhnung, auf einmal auf dem linken oder rechten Ohr, weiß ich jetzt gerade nicht, einfach eine Stimme zu hören? Also, weil in der Regel ist es ja so, die Regie spricht ja mit dir, während du selbst redest. War das so eine krasse Umstellung? Muss man das lernen?
Also, ja, man muss es definitiv lernen. Es ist super witzig, mir anzusehen, wenn das Leute zum ersten Mal machen. Ich hatte 2019 die Chance, ja, auf recht vielen Events und Bühnen zu arbeiten. Und da gab es so ein paar Leute, die zum ersten Mal in ihr hatten. Und das ist immer so, dass wenn sie reden und dann spricht die Welt das niemand aus Ohr, hören sie einfach auf, selbst zu reden. Das ist so die Standardreaktion. Und das ist immer so witzig, mir anzusehen. Also es ist definitiv etwas, was man lernen muss, dass man auch anfängt, gar keine Miene zu verziehen. Ne? Also quasi immer dieses Gesicht wieder aufrecht zu halten, so ein bisschen aufmerksam zu gucken, zu lächeln, während dir eigentlich jemand aufs Ohr spricht auf dem rechten Ohr und du auf dem linken Ohr bei deinem Analysten zuhörst, um dann entsprechend gleich die Überleitung zu wählen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schwer ist und dass das nicht jeder lernen kann, aber es ist tatsächlich etwas, wo man den Umgang mit lernen muss, ja.
Den Umgang und etwas, was man generell lernen muss, ist das Hosten an sich. Und ich ziehe so ein bisschen auf eine Geschichte ab, die ich bei Sola schon angeschnitten habe. Und zwar gab es eine Situation, in der Sola unfreiwillig lernen musste, wie man hostet, weil er auf einmal alleine im Studio gesessen hat. Und Sola hat vielleicht auch ein bisschen, weil er nicht drüber reden wollte, diese Situation einfach ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Aber du warst beteiligt und deswegen würde ich diese Situation gerne einmal aufrollen. Was genau ist passiert, dass Sola auf einmal hosten lernen musste? Was ist passiert in dieser Show?
Ein Glück habe ich die Chance, es dann nochmal aufzuklären. Weil ich glaube nicht, dass Sola das unabsichtlich vergessen hat. Also im Wesentlichen ist Folgendes passiert. Die Leute, die die Show gesehen haben, werden sich vielleicht noch daran erinnern können, dass, nee, sie werden sich nicht daran erinnern können, weil wir es smart gelöst haben vor der Kamera. Ich erinnere mich wieder. Ich habe nämlich die Show angefangen zu moderieren. Also wir gehen natürlich in der Pause dann immer teilweise aus dem Studio raus. Ich saß wieder im Studio drin, der Timer tickte runter, eine Minute. Ich so, okay, Sola ist schon ganz schön spät, aber der wollte auch nochmal auf Toilette. Ja, guckst du runter, 30 Sekunden, 20 Sekunden, langsam wurde die Ungeduld so ein bisschen, die Ungewissheit, wo bleibt der Mann? Und dann, ja, dann lief der Countdown runter, der Bumper lief und ich habe angefangen zu moderieren. Und wir haben natürlich dann, das ist der große Vorteil, wenn du da mit einer Crew sitzt, wir haben da mit der Kamera nur auf mich gestartet, das heißt, dem Zuschauer wird gar nicht aufgefallen sein, dass Sola da in der Anfangssequenz noch gar nicht da war. Und dann habe ich einfach so lange durchgeredet, bis er irgendwann ins Studio kam und sich dann neben mich gesetzt hat und angefangen hat dann so zu reden. Also das war dann ganz klassisch. Und warum das Ganze? Der Sola kam von der Toilette wieder und hat sich einfach wieder in den Greenroom gesetzt. Hat sich da hingesetzt, hat so am Handy rumgespielt, bis, glaube ich, Mori da, der Cast gecastet hat, ihn gefragt hat, hey Sola, müsstest du nicht eigentlich gerade im Studio sitzen? Bist du nicht in der Analyse?
Und ja.
Ja, das war die Anfangsstory. Und dann habe ich mich an dem Tag einfach gerecht, indem ich dann halt auch einmal vor dem Studio stehen geblieben bin, als der Countdown lief und dann mal so geguckt hat, wie der gute Sola so reagiert, wenn die Show anfängt und der Host noch nicht da ist.
Für all diejenigen, die diese Show nicht gesehen haben, haben wir das Ganze mal rausgesucht und ihr dürft euch die wunderbare Leistung von Sola als LEC-Host jetzt einmal anhören.
Wo ist Pixarus? Der ist jetzt auf Klo. Ich mache jetzt hier die Show alleine. Ich weiß nicht, ob er es mit Absicht macht, um sich bei mir zu rächen oder ob er trollt. Aber wir sind wieder hier. Da kommt er. Zum entscheidenden Spiel. Match of the Week, meine Freunde. G2 versus. Na, wer spielt? Achso, ich dachte, er ist jetzt schon muted und sagt es. Jetzt komm rein. Also. G2 kann heute alles dingfest machen gegen Vitality. Wird eine interessante Begegnung. Ich denke mal, Aggressivität wird groß geschrieben. Vor allem Midlane ist auch was Persönliches. Wie geht's dir?
Mir geht's super.
Ja. Hast du das jetzt, aber schon mit. War das jetzt geplant oder war das jetzt nicht intentional?
Wie, warum? Wir starten noch gleich erst.
Nee, wir sind jetzt schon live, oder?
Und damit herzlich willkommen zurück aus der Pause, Freunde.
So, jetzt wisst ihr, was qualitativ gutes Hosten ist. Und wie das Ganze aussieht, wenn man das nicht so ganz freiwillig macht und nicht darauf vorbereitet ist. Worauf du mehr oder weniger vorbereitet bist, ist auf Poppy mit ihrem Hammer, denn es wird Zeit für Poppys Pubquiz.
Poppys Pubquiz.
In Poppys Pubquiz geben wir euch, der Community, die diesen Podcast hört und die natürlich auch die LEC guckt und ein Teil von Summoners Inn ist, wir geben euch die Möglichkeit, Fragen zu stellen an den jeweiligen Gast und das habt ihr tatsächlich auch gemacht, nämlich über Twitter und über Instagram. Und Pixarvis, du darfst dich jetzt diesen ganz wunderbaren Fragen stellen. Und wie ich festgestellt habe, hast du diesen Tweet gefunden. Und deswegen gebe ich dir die Bühne, dass du dir selbst deine Frage beantworten kannst, was irgendwie philosophisch ist und auch irgendwie ein bisschen komisch. Und zwar hast du dich selbst gefragt, welches ist dein All-Time-Favorite-Videospiel?
Oh, das ist aber eine schwere Frage. Vielleicht hätte ich anfangen sollen, mir auch eine Antwort dazu zu überlegen, in dem Moment, wo ich die Frage aufgeschrieben
ja,
habe.
Ja, das wäre schon gut.
Ich glaube, wenn ich mich auf ein All-Time-Favorite-Videospiel einigen müsste, dann wäre es tatsächlich als Genre Pokémon. Mhm. Ich habe Pokémon geliebt. Ich habe jede Edition gespielt. Damals mit Rot und Blau auf dem Game Boy Color angefangen. Meiner war übrigens grün. Das war ziemlich cool damals.
Mhm. Fühl ich.
Aber, also ich glaube, es ist Pokémon, ich glaube, es ist die Pokémon Pearl Edition, weil die habe ich tatsächlich rauf und runter gespielt. Ich glaube, dass das so das Spiel ist. Und dann kommt tatsächlich schon League of Legends. Das Spiel spiele ich seit Season 1. Also das ist jetzt 11 Jahre her. Wir hatten Off and Downs, so eine On-Off-Beziehung gewesen teilweise zwischendrin. Aber im Endeffekt macht mir das Spiel doch immer wieder sehr viel Spaß und hat mich eigentlich in jeder Lebenssituation begleitet. Ob es ein Abitur, ob es ein Studiumbeginn, ob es, die Silberhochzeit meiner Eltern war, drumherum wurde irgendwie immer League of Legends gespielt.
Also quasi so eine Art Lebenslinie, die sich bei dir so durchzieht.
Die einzige Konstante, ja.
Okay, okay. @lmo fragt, was hat es mit dem Namen Pixarvis auf sich?
Also, das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage. Das ist eine gute Frage an der Stelle. Ich bin ein sehr witziger Mensch. Manche sagen sogar, ich bin der witzigste Mensch, den sie kennen. Und Pixarvis an sich ist die Zusammensetzung von zwei lateinischen Wörtern, nämlich das lateinische Wort Pix für Pech und auf der anderen Seite das lateinische Wort Abis für Vogel. Das heißt, zusammengesetzt bedeutet es einfach Pechvogel. Aber im Lateinischen kann man nicht einfach so Nomen zusammensetzen, es gibt was anderes. Also im Deutschen kannst du ja sagen, ich habe Lappen für einen Topf, das ist jetzt mein Topflappen. Und auf einmal hast du ein neues Wort. Das geht halt im Lateinischen nicht. Das heißt, das Wort Pechvogel existiert da gar nicht. Und das ist das Witzige.
Okay. Das weiß aber jemand, der seit Klasse 7 kein Latein gemacht hat, sondern so wie ich sich damals für Französisch entschieden hat. Ist der Joke nicht so ganz offensichtlich? Aber ich sehe, wo der Humor angesetzt ist. Unser lieber Kollege Outlandish fragt, findest du Eintracht Spandau oder BiK besser?
Besser in League of Legends?
Oder weiß ich nicht, das hat er nicht gesagt.
Also, ich finde beide Organisationen toll, weil ich habe Merch-Pakete von ihnen zugeschickt bekommen. Das war super. BiK ist natürlich eine Organisation, die ich schon seit Jahren begleite. Und die mich seit Jahren auch begleitet und die echt tolle Meilensteine erzielt haben. Und ich bin generell immer ein großer Fan davon, wenn wir starke Repräsentanten im europäischen Vergleich haben. Eintracht Spandau muss ich noch unter Beweis stellen. Ich mag die Herangehensweise, ich mag das Team auch super gerne. Ich finde, das sind klasse Spieler. Und auch der Coaching-Staff und Analyse-Staff ist super. Ich wünsche ihnen nur das Beste. Aber aktuell würde ich, glaube ich, sagen, der All-Time Favorite ist gerade noch BiK. Also da muss Eintracht Spandau noch einiges an Jahren aufholen.
Mhm. Mit dieser Aussage solltest du dich dann heute offiziell nicht mehr vor die Tür trauen. Nur, dass du es gehört hast. Also ich würde mich jetzt nicht wundern bei der Fankurve von Eintracht, dass da ein, zwei Leute dich irgendwo auf der Straße abfangen, nach dieser Aussage. Aber finde ich vollkommen berechtigt, bin ich absolut bei dir. Die nächste Frage bezieht sich tatsächlich wieder ein bisschen auf dein Arbeitsleben. Und zwar fragt Fleming, wie sieht ein Alltag, eine Woche als Caster aus? Gibt es einen geregelten Arbeitsplan am Anfang der Woche, beispielsweise für 40 Stunden?
Also wir haben immer einen Arbeitsplan, der hoffentlich am Anfang der Woche steht. Das war nicht immer so, aber mittlerweile ist es eigentlich ganz gut geregelt, sodass wir unsere Cast-Tage da mal gesetzt haben. Weil wir haben hier aktuell das Problem, beziehungsweise auch den Luxus, muss man auch sagen, dass wir in einer Woche zwei Second-Div-Produktionen, zwei First-Div-Produktionen, zwei LEC-Produktionen und fünf LCK-Produktionen abdecken müssen. Mhm. Ja, das sind halt insgesamt 11 Produktionen an 7 Tagen. Und da kann man schon merken, das funktioniert nicht, wenn einfach mal immer so zwei Caster ins Büro kommen und mal gucken, was sie heute kommentieren. Entsprechend ist das immer ganz gut getaktet. Ich gucke da meistens so am Sonntag drauf, wie sieht denn meine Woche eigentlich auf. Wir haben dann normalerweise jeder von uns 4 Broadcast-Tage. Mhm. Und einen Office-Tag. Dadurch, dass wir jetzt in unserem Team mit Alanio noch eine neue Verstärkung bekommen haben, ist es teilweise möglich, dass wir jede zweite Woche nur 3 Broadcast-Tage haben, was ganz angenehm ist, weil wir dann in den Office-Tagen die Chance haben, uns natürlich noch intensiver auf die Casts vorzubereiten, gerade wenn es verschiedene Ligen sind. Ne? Also da möchte man ja auch dann immer das jeweilige Wissen für haben. Ansonsten sieht die Woche eigentlich so aus, dass du an deinem einen Broadcast-Tag versuchst, so grob alle Produktion vorzubereiten, die bis zum nächsten Broadcast-Tag, bis zum nächsten Office-Tag stattfinden. Und dann, so mache ich es zumindest, unmittelbar vor den Produktionen entsprechend noch die Vorbereitung. Mhm. Als Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel eine First-Produktion als Analyst. Ich habe dann 15 Uhr Call-Time. Also 15 Uhr muss ich dann da sein, das ist dann quasi dann mein Arbeitsbeginn. Mhm. Dann setze ich mich hier bei mir zu Hause um 13 Uhr ran und guck noch mal 1,5 Stunden so die letzten Spiele durch, die passiert sind. So ein paar Highlights, guck mir noch mal so Stats an. Schau mir die Tabellensituation noch mal an. Überschlag selbst so ein bisschen, wie so die Chancen und welche Auswirkungen die Spiele dieses jetzt in den Spieltags auf die Tabelle haben könnten. Und dann gehe ich halt so vorbereitet quasi in die Show rein, beziehungsweise dann eben in die Show-Vorbereitung um 15 Uhr.
Mhm, also nicht eine reine Improvisation, die ihr da macht.
Nicht immer. Also ich will nicht leugnen, dass es auch Casts gibt, wo die Vorbereitung nicht wirklich groß ausgefallen ist. Das sind dann aber meistens sehr stressige Wochen. Also es gibt natürlich Wochen, wo unglücklicherweise mal ein Kollege krank wird. Auch das kann natürlich passieren, wo dann halt mal jemand dann 5 Broadcasts hat, so das fällt der Office-Tag auf und dann muss man halt irgendwo Abstriche machen. Aber ich glaube, dass viele von uns mittlerweile auch die nötige Routine haben, um auch ohne viel Vorbereitung, also ohne 1,5 Stunden, ich meine, eine halbe Stunde wirst du immer irgendwie reingequetscht bekommen, ohne wirklich diese 1,5 Stunden trotzdem noch einen sehr, sehr soliden Broadcast abzuliefern.
Na klar, es ist natürlich auch irgendwann eine Frage der Professionalität, genau das zu machen, weil selbst ich als Redakteurin brauche für bestimmte Sachen dann einfach keine 2 Stunden Recherche mehr, weil ich Dinge dann einfach weiß, weil ich weiß, wie Dinge ablaufen müssen. Ich glaube, das ist dann wirklich einfach der Punkt, wo man dann irgendwann in die Jobroutine einfach auch reinkommt. Wir gehen mal noch mal ganz kurz zurück auf deine Liebe zu League of Legends. Und Julius hat gefragt, warum du extravagante Picks auf der Support-Rolle spielst. Er hat von Jarvan und Lee Sin gehört und auch Gragas war dabei.
Oh, das ist auch eine gute Frage. Im Wesentlichen ist es so, ich bin jemand, der sich sehr schnell langweilt, wenn er das Gleiche spielt. Und auf der Support-Position habe ich, das war ganz krass letztes Jahr, also in Season 11, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie jeden einzelnen Champion schon über 100 Mal gespielt habe. Und es wurde einfach langweilig. Es wurde langweilig, immer wieder Leona oder Nautilus oder Fresh zu spielen. Mit Enchantern kann ich mich sowieso nicht so anfreunden. Und dann habe ich einfach angefangen, ja, andere Champions zu spielen. Also letzte Saison war mein meistgespielter Champion Gragas. Dann mein AP Trundle, genauso wie mein AP Jarvan ist ja dabei, mein Lee Sin Support. Ich stelle mir dann halt gerne selbst die Challenge, weil da ich das nicht so viel spiele, bin ich jetzt auch nicht so immer in dieser Elo, wo ich quasi jedes Game 100% tryhard muss, um zu gewinnen, sondern ich bin meistens immer so ein bisschen drunter unter meiner Elo und habe dann immer recht, also für mich manchmal sehr einfache Spiele und dann stelle ich mir quasi selbst die Challenge, einen Champion zu spielen, den man deutlich effektiver, deutlich besser spielen muss, damit er genau die gleiche Effizienz erzielt wie ein Champion, der gerade in der Meta ist, und damit dann die Spiele zu spielen. Also das ist im Wesentlichen einfach nur Abwechslung und eine eigene persönliche Challenge.
Okay, aber ist das was du einem League-Spieler, vielleicht zum Casual-League-Spieler empfehlen würdest, oder ist das einfach ein Level, das muss man nicht erreichen?
Ich würde dem Casual-League-Spieler empfehlen, so viel Spaß wie möglich zu haben. Es ist immer noch ein Spiel. Das Spiel sollte ein Computerspiel nicht unterschätzt werden. Vielleicht solltet ihr es dann nicht im Rank tun, so wie ich, sondern eben in Normals. Aber spielt das, was Spaß macht. Und wenn euch Spaß macht, so wie mir, halt einfach sich selbst die Challenge zu stellen oder halt andere Dinge zu spielen, dann go for it. Das ist doch der Sinn von dem Spiel. Man muss doch Lego nicht immer nach Anleitung bauen.
Das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Und ich glaube, da könnten wir noch mindestens eine halbe Stunde drüber diskutieren, ob man Lego nach Anleitung bauen sollte oder nicht. Eine Frage, weil es irgendwie, ich weiß nicht, warum, zum Running Gag geworden ist, ist die Frage, wie ist deine Beziehung zu Fischstäbchen?
Herzlich, würde ich sagen. Also, obwohl sie in letzter Zeit ist sie ein bisschen weniger intensiv, weil es einfach daran liegt. Ich bin tatsächlich auch mit Fischstäbchen in der Bratpfanne groß geworden.
Oh.
Das hast du ja auch erzählt. Und ich bin ehrlich, die werden auch knuspriger in der Bratpfanne. Aber ich habe seit 2014 keine Geschirrspülmaschine. Also seitdem ich ausgezogen bin. Und seitdem versucht man, Abwasch zu vermeiden. Und der große Vorteil an einem Backofen ist, dass man danach keine Bratpfanne abwaschen muss.
Das stimmt.
Und entsprechend habe ich dann angefangen, Fischstäbchen im Backofen zu machen und die wurden irgendwie nie so ganz knusprig und nie so lecker, sodass ich dann tatsächlich auch irgendwann eher so auf die Backfischstäbchen umgestiegen bin oder die Sachen, die man halt im Backofen machen kann, die mit Fisch zu tun haben.
Ja, das finde ich absolut legitim, diese Begründung. Das mit der Knusprigkeit weiß ich nicht. Also es gibt ja auch die Grillfunktion im Ofen. Muss ich zugeben, habe ich noch nicht probiert, weil mir reicht das, wenn meine Fischstäbchen so knusprig sind, wie sie sein sollten, wenn sie halt aus dem Ofen kommen. Ob das mit der Grillfunktion so funktioniert, kannst du gerne ausprobieren. Ich kann es gerne ausprobieren und dann können wir gemeinschaftlich eine Twitter-Diskussion darüber führen, ob das eine gute Idee ist. Weil ich glaube, dass der ein oder andere Fischstäbchen-Fan da auch noch eine spezielle Meinung zu hat. Eine dritte Option wäre tatsächlich auch die Heißluftfritteuse. Wollte ich an dieser Stelle einfach nur mal angemerkt haben, dass auch das eine Möglichkeit ist, Fischstäbchen zu machen. Und ich hoffe, dass auch mein Gast für die nächste Folge, nämlich Kevin Westphal, oder ihr kennt ihn wahrscheinlich als Vater, nämlich der Teammanager von Eintracht Spandau, mir auch nochmal eine ganz wunderbare Perspektive auf das Thema Fischstäbchen geben wird. Aber bevor ich endgültig abmoderiere, gebe ich dir nochmal die Chance für epische letzte Worte.
Also Freunde, schön, dass ihr zugehört habt. Ja, mein Dank gilt natürlich auch unserer wunderbaren Podcast-Moderatorin.
Wer ist die Frau?
Was ich immer empfehlen kann, erzählt den Leuten, dass Summoners Inn wieder cool ist. Ja? Also komm, schalte mal wieder ein. So LEC bei Summoners Inn ist voll cool. Ja, wir haben uns auch verändert. Also kommt mal gerne vorbei wieder.
Sehr gut. Und wenn ihr Summoners Inn für die Hosentasche wollt, dann geht das entweder mit der Webseite oder mit der Twitch-App oder ihr hört einfach den Podcast, diesen hier, oder die Folge davor mit Kernus oder die allererste Folge mit Sola oder ihr habt Bock, Teil dieses Podcasts zu sein und fangt einfach an, dem nächsten Gast, nämlich Vater von Eintracht Spandau, eure Fragen für Poppys Pubquiz online zu schicken und werdet damit quasi Teil. Und damit, glaube ich, habe ich insgesamt schon zweimal gesagt, wer der neue Gast ist, den ihr dann quasi in 2 Wochen hören könnt. Und darauf freue ich mich sehr. Und nur weil ich mich auf den Gast freue, heißt das nicht, dass nicht diese Folge auch ganz wunderbar war. Deswegen danke ich dir für diese wunderbaren Insights in den Moderationsjob beziehungsweise auch in deine gesamte Karriere von den Kieler Möwen. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann nicht nur von dir, Pixarvis, sondern auch von der Community. Haut rein und bis zur nächsten Folge.
Tschüssi!